SRF Digital.
Ich bin Guido Berger und das sind die Themen von dieser Woche. Jetzt können auch wir Schweizer Geld verdienen auf YouTube. Oder wir können so tönen wie Yellow mit unserem Smartphone. Und dann trauern wir noch ein bisschen LucasArts nach. Aber zuerst ein bisschen träumen. Sagen wir, ich gehe bald in die Ferien und wechsle vorher schon mal 1'000 Franken in die andere Währung um. Und kurz bevor ihr dann losfahrt, kontrolliert ihr nochmal den Kurs und merkt dort, wow, die Devisen, die ihr da in eurem Gepäck habt, die sind plötzlich nicht mehr 1'000 Franken wert, sondern 7'000 Franken. Es klingt jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, oder? Passiert einem sicher nicht, wenn man auf Frankreich geht oder so. Aber genau das ist nämlich passiert mit Bitcoins, eine virtuelle Währung. In einem Monat ist der Wert von Bitcoins um 7-fache gestiegen. In den letzten Tagen ist sie dann allerdings wieder ein bisschen zusammengefallen. Bevor uns der Jürg Dschirre also die extremen Schwankungen von dieser Währung erklärt, muss er aber wahrscheinlich zuerst noch ein bisschen ausholen und sagen, was die Bitcoins eigentlich genau sind.
Ja, Sie haben es schon erwähnt, es ist eine virtuelle Währung im Internet. Das heißt, Bitcoins existieren nicht in der realen Welt, es gibt sie nur auf dem Computer. Das Besondere, hinter Bitcoins steht kein Land, steht keine Zentralbank oder sonst eine Institution. Es gibt auch keinen zentralen Computer, wo das Geld bzw. der Datenfluss geregelt wäre. Das Ganze läuft technisch sehr ausgeklügelt über ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, alle, die Bitcoins brauchen, die damit handeln, sind Teil dieses Netzwerks und gemeinsam kontrollieren sie dann, welche Transaktionen stattfinden und stellen auch sicher, dass eine Transaktion nur einmal stattfinden kann, also dass ein Bitcoin nicht einfach kopiert und mehrfach ausgegeben werden kann.
Wenn jetzt aber hinter der Währung Bitcoin keine Institution steht, niemand diese Währung kontrolliert, wie wird dann eigentlich der Kurs festgelegt?
Ja, das regelt sich allein durch Angebot und Nachfrage. Also es gibt Webseiten im Internet, Börsen sozusagen, bei denen Bitcoins gehandelt werden. Und so wird dann der Kurs bestimmt. Und bei diesem Kurs gibt es eben starke Schwankungen. Wenn man zurückschaut, dann lag er Anfang Jahr noch bei etwas über $10 für einen Bitcoin. Und am Dienstag stand dieser Kurs dann fast bei $250. Also eine enorme Zunahme, bevor er jetzt gefallen ist. Aktuell liegt es um die $90.
Und wie lassen sich diese immensen Schwankungen erklären?
Ja, da kommt eine weitere Besonderheit des Bitcoins ins Spiel. Die Geldmenge, die Menge der verfügbaren Bitcoins, die ist endlich. Bitcoins werden mit Hilfe eines Algorithmus produziert und der nähert sich im Jahr 2032 seinem Ende. Und dieser Algorithmus lässt eben auch die Geldmenge nur sehr langsam wachsen. Wenn nun die Nachfrage hoch ist, dann steigt sehr schnell auch der Wert, den die Bitcoins haben. Es gibt ja keine Zentralbank, die dann eingreifen könnte und die Geldmenge ausweiten, um den Kurs wieder sinken zu lassen. Und genau das ist jetzt eben in den letzten Monaten geschehen. Viele Leute wollten Bitcoins kaufen, es waren nur wenige Bitcoins da, also ist automatisch der Wert auch stark gestiegen.
Und warum die große Nachfrage?
Das ist sehr schwer zu sagen. Die Transaktionen lassen sich nur schwer nachvollziehen. Man weiß eigentlich nicht, wer dahinter steckt. Es gibt einige Stimmen, die sagen, dass die Euro-Krise ein Faktor gewesen sei, der die Nachfrage habe wachsen lassen. Eben auch das damit zusammenhängende Vertrauensverlust in die Banken habe das Interesse an Bitcoins wachsen lassen. Viel ist sicher auch auf Spekulation zurückzuführen, dass also Bitcoins gekauft wurden in der Hoffnung auf noch höhere Kurse, dass die noch steigen, dass der Kurs jetzt wieder gefallen sein mag oder dass der Kurs wieder gefallen ist, mag damit zu tun haben, dass der Markt nun gesättigt ist. Es kann natürlich auch sein, dass einige Leute das Vertrauen in das System verloren haben.
Und denken Sie, dass sich jetzt auch ein Ende des Experiments Bitcoin abzeichnet?
Ja, auch das ist sehr schwer zu sagen. Eine virtuelle Währung im Internet, die macht natürlich durchaus Sinn. Man denke zum Beispiel ans Online-Shopping. Und es ist auch durchaus möglich, dass sich so eine Währung durchsetzen wird. Ob das nun Bitcoins sein werden, das ist dahingestellt. Bei Bitcoins im Moment jedenfalls hat man das Gefühl, es eher mit einer Aktie zu tun zu haben, als mit einer Währung. Also Bitcoins werden im Moment jedenfalls eher zur Spekulation gebraucht, denn als wirkliches Zahlungsmittel.
Richtiges Geld, und zwar 8 Millionen Dollar, das hat der südkoreanische Rapper, der Psy, mit seinem Gangnam-Style-Video auf YouTube verdient. 8 Millionen Dollar. Das macht ihm jetzt so schnell wahrscheinlich niemand nach, aber wenn man jetzt will probieren, dann kann man das neu auch als Schweizer. Google hat bei ihrer Videoplattform ein Partnerschaftsprogramm eingeführt in der Schweiz. Der Reto Widmer hat auf SRF 4 News beschrieben, was so ein YouTube-Partner dann eigentlich machen kann.
YouTube-Partner können mit ihren Videos Geld verdienen, weil auf diesen Videos Werbung eingeblendet wird. Also man kriegt dann für jeden Klick ein bisschen Geld. Das ist nicht neu. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel Psy oder mir fällt zum Beispiel der Cartoon Simon's Cat ein. Das sind so Videos, die pro Folge Hunderttausende von Zuschauern haben und die Produzenten dieser Videos verdienen dann Geld. In der Schweiz konnte man mit Inhalten, die in erster Linie eigentlich die Schweizer interessieren, also die nur fürs Schweizer Publikum sind, konnte man das jetzt noch nicht machen, diese Partnerschaft eingehen. Und das ist natürlich, wenn ich zum Beispiel an Müslüm denke, das wäre vielleicht so ein Schweizer Psy sehr attraktiv. Müslüm hat auf YouTube auch ein Video, das Supervitamin-Video, das wurde bis heute über 2 Millionen Mal angeschaut, aber dafür gab es eben kein Geld. Und wenn jetzt Müslüm in Zukunft wieder ein Video macht, das aber eben eigentlich auch nur für die Schweiz Sinn macht, weil man nur in der Schweiz das versteht, diesen Humor oder die Sprache, dann kann er natürlich in Zukunft eben da Geld verdienen damit.
Aber nicht nur diese Künstler würden dann Geld kriegen, sondern auch Google. Wie viel davon kriegt denn Google?
Das ist natürlich der Deal. Das sagt Google nicht. Google hat heute an einer Medienkonferenz gesagt, es sei aber fair. Ich gehe mal davon aus, dass Google sicher die Hälfte kriegt, weil Google ja mit YouTube eine sehr attraktive Plattform hat. Die explodiert förmlich, ist erst vor 8 Jahren gestartet und heute werden 72 Stunden Videomaterial hochgeladen. Pro Minute und 1 Milliarde Besucher hat YouTube pro Tag. Also da liegt natürlich sehr viel Geld drin. Und das ist auch die Hauptmotivation für Google, YouTube Schweiz zu lancieren, das heute eben zusammen mit dieser Öffnung des Partnerschaftsprogramms auf die Schweiz lanciert wurde. YouTube.ch gibt es ab heute. Das ist eine eigene Homepage, auf der dann diese Schweizer Videos auch speziell prominent platziert sind und Firmen können Werbebanner platzieren, speziell halt zugeschnitten für die Schweiz. Das macht Google, das macht YouTube attraktiver für den Schweizer Werbemarkt und das ist auch so ein Trend, dass Google seine Produkte so regionaler und länderspezifischer gestaltet.
Was denken Sie, Reto Widmer, wird YouTube Schweiz ein Erfolg für YouTube?
Das ist sicher nicht einfach, weil natürlich die Schweiz ist klein, wir haben den Dialekt. Wenn man Videos produziert mit dem Dialekt, dann hat man halt einfach naturgegeben schon gar nicht so viele potenzielle Zuschauer. Also ich denke, um davon leben zu können, wird das schon sehr schwierig, auch für einen Müslüm. Aber immerhin, ja, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere kreative Idee von irgendeinem Wohnzimmer-Videoproduzenten durchaus dazu führen kann, dass er vielleicht mindestens ein gutes Taschengeld für die nächsten Ferien sich so herausschlagen kann.
Musik hören wir heute ja wahrscheinlich auf einem Smartphone unterwegs. Aber das kann ja noch mehr als Musik abspielen. Es kann auch Musik entstehen lassen. Und das ist etwas, wo verschiedene Musiker und Bands jetzt umexperimentieren, damit eine App rausgeben, die Musik macht, statt einfach eine Platte. Das neueste Beispiel kommt von Boris Blank von Yellow. Auch er hat so eine App gemacht. Yellowfire heisst die. Der Luzi Müller hat auf SRF 3 auf die Frage geantwortet, ob das jetzt tatsächlich so ein Trend sei.
Es ist ein Trend auf jeden Fall. Ich würde es nicht als Mode abtun. Das sieht man daran, wenn man schaut, wer denn so Apps rausbringt. Das sind nämlich alles Leute, die zu den Pionieren von der Musikgeschichte gehören. Einer von den ersten, der das gemacht hat, ist der Brian Eno. Den Namen kennen zwar nicht alle, aber seine Musik kennen alle. Mhm. Hat Platten produziert für U2, David Bowie, Talking Heads, Coldplay, also alles mega Namen. Und er hat eben auch dort schon ganz früh gemerkt, dass man etwas mit diesem Medium machen kann. Die Isländerin Björk ist eine, die ein ganzes Album rausgegeben hat in App-Form vor 1-2 Jahren. Die ist aber ähnlich anspruchsvoll wie ihre Musik, die App, müssen wir dazu sagen. Und dann gibt es weitere prominente Beispiele, Kraftwerk, die deutschen Elektropioniere und eben der Boris Blank, der auch so einer ist.
Was ist denn alles möglich mit so einer Musik-App? Also warum würde ich mir die jetzt runterladen?
Das ist natürlich einfach ein Erlebnis, das man noch nie hatte. Jetzt können selber interaktiv mit dem diesen Sachen umgehen. Ich habe jetzt mal hier die App auf von Brian Eno, Bloom heisst die. Die ist relativ rudimentär. Ich tippe jetzt einfach hier auf dem Bildschirm vom Handy und dann gibt es so wie Tröpfchen im Wasser, so Kreise, die sich ausbreiten. Und das, was man da hört, ist jetzt gerade am Entstehen. Das ist der Loop mit diesen Piano-Klängen. Wie gesagt, sehr einfach, aber in dieser Simpelheit auch noch schön. Das ist einfach so ein Loop, wo man ständig muss füttern mit neuen Tönen, damit er so sich weiterentwickelt, weiterlebt. Generell ist es extrem unterschiedlich, was die Apps alles ermöglichen. Das ist individuell sehr verschieden. Und es ist auch immer unterschiedlich, wie viel das der Künstler vorgibt, was ich machen kann, und wie viel Interpretationsraum das ich selber habe. Zum Beispiel eben das Album von der Björk, das ist sehr statisch, sehr unverändert. Da kann man eigentlich nur Grafik verändern.
Was findet man denn am anderen Ende von dem ganzen Spektrum?
Zum Beispiel Kraftwerk hat eine interessante App, finde ich. Klingklangmaschine heisst die. Dort kann man relativ viel selber beeinflussen. Man kann so elektronische Loops verändern, so wie man es jetzt hier im Hintergrund hört. Mhm. Aber es bleibt immer Kraftwerk. Man kann viel machen, aber man kriegt irgendwie den Fingerabdruck Kraftwerk nicht aus. Das haben sie ganz geschickt gemacht. Und am weitesten, ganz klar, bis jetzt geht der Yellow Fire von Boris Blank, wo wir eigentlich jetzt darüber reden wollen. Der überlässt mir selber, ob ich mit den Sounds von Boris Blank selber etwas machen will, ob ich seine Songs will remixen, die schon drauf sind, oder ob ich selber etwas komplett Neues machen will mit meinen eigenen Ideen.
8 Farben und 8 Muster, wenn man die richtig kombiniert, dann groovt es. So einfach ist Musik machen, zumindest mit der Musik-App von Boris Blank von Yellow. Das haben wir selber ausprobiert. Luzi Müller von der SRF Digitalredaktion, der sitzt vis-à-vis von mir mit dem Yellow Fire, mit dem App in der Hand, so heisst die. Und spielt da so ein bisschen rum.
Ich probiere es jetzt mal. Ich habe jetzt eine App bzw. ein Preset aufgemacht von Boris Blank selber. Da sind seine Sounds schon drin. Kommt einem auch sofort vertraut vor, wie das tönt, oder?
Tönt gerade nach Yellow, ja.
Das ist jetzt einfach mal so ein Pattern, der da am Laufen ist. Ich tue jetzt selber mal noch etwas dazu. Achtung, jetzt kommt da noch ein bisschen mehr Rhythmus rein. Dann da noch ein Bassdrum. Und ich habe jetzt also noch zum Beispiel mit dem Zufallsgenerator mir neue Geräusche gegeben.
Also, das, was wir jetzt gerade gehört, das ist nicht irgendwie ab Konzept. Das entsteht wirklich jetzt gerade auf deinem Smartphone. Genau. Du hast dich ja recht mit der Yellow-App auseinandergesetzt. Luzi, vielleicht eben, musst du noch mal erklären, was hast du jetzt genau gemacht?
Also, die, vielleicht muss ich sagen, was die App soll können.
Also, beziehungsweise, so, ja, was macht die App und was machst du dazu?
Also, das Prinzip, die App soll eigentlich aus allem Musik machen. Sie soll ein Geräusch aus der Umgebung aufnehmen und zur Musik verarbeiten. Yellowifizieren, darum auch der Name. Also, eigentlich das, was der Boris Blank von Yellow immer schon gemacht hat, nämlich aus irgendwelchen Tonschnipseln Rhythmen bauen, Musik machen. Und das macht die App. Man nimmt einfach mit dem internen Mikrofon auf. Die App schneidet einem die Töne gerade tiptop selber richtig zu, dass man sie kann brauchen. Dann tut man sie in einer sogenannten Sequenz arrangieren. Also man hat einfach so eine XY-Achse und man die Töne platziert. Dort entsteht dann Melodie und Rhythmus. Und das Ganze macht man mit, ganz einfach mit farbigen Quadraten, wie du es vorher beschrieben hast, und schwarz-weißen Muster. Zieht die mit dem Finger einfach dort an, was einem passt. Extrem einfach und blitzschnell vor allem.
Und es sieht auch noch total stylisch aus.
Sieht hübsch aus, absolut.
Ein Tonstudiöli für unterwegs quasi, um im Tram jammen oder auf dem Sofa ein bisschen zu komponieren. Und dann? Was macht man denn mit dem Sound?
Ja, es gibt Leute, die das schon als Instrument einsetzen. Der Elia Rediger zum Beispiel von der Band Bianca Story war erst letzte Woche im Virus-Studio und hat dort selber gespielt mit seiner akustischen Gitarre und hat sich von dieser App begleiten lassen. Dann kann man fertige Tracks darauf produzieren und sie zum Beispiel online via Soundcloud publizieren. Die Funktion ist auch direkt eingebaut. Wenn man das macht auf diesem Weg, kann man nämlich auch gerade noch direkt am Wettbewerb teilnehmen bis Ende Monat. Ja, es kommt immer mal ein Zückerli. Der beste, originellste Track, der damit gemacht wird, wird nämlich prämiert. Der erste Preis ist einen Tag lang mit dem Boris Blank in Zürich Tön yellowifizieren.
Ah, das klingt nicht schlecht. Du hast mit dem Boris Blank über seine App geredet. Was ist denn eigentlich die Motivation?
Ich habe das Gefühl, das hat er gerne schon vor 10, 20 oder 30 Jahren gehabt, die Möglichkeit. Ich glaube, er hat sich ein bisschen seinen eigenen Traum verwirklicht damit. Und er sagt auch, dass er die App selber braucht, um damit zu arbeiten.
Sicher ist für mich, wie soll ich sagen, eine Praxis oder eine Art, wie ich jetzt das Werkzeug einsetze, eben auch als wirkliches Tool, wo ich musiziere. Es werden auch auf der nächsten Yellow-Platte, die hoffentlich fertig wird bis Ende Oktober von diesem Jahr, werden sicher 6-7 Stück drauf sein, wo die das Plakative quasi von dieser App dann widerspiegelt.
Das Video, das euch der Boris Blank verschiedene von diesen Musik-Apps zeigt und natürlich auch seine eigene, der Yellowfire, das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. SRF Digital heisst er dort. Und natürlich auf unserer Seite auf srf.ch unter Digital. Und das komplette Interview mit dem Boris Blank, das gehört ihr am Schluss von diesem Podcast. Bei dieser Musik da ist der Reto Widmer dann gerade ein bisschen ins Schwelgen gekommen.
Das ist der Soundtrack von einem der ganz grossen Games aus den 80er Jahren. Ein schöner Moment sind da gewesen. Und das heisst, das ist das Maniac Mansion. Ein legendäres Adventure-Spiel aus dem Haus George Lucas. Das ist der Produzent von den Star Wars-Filmen oder in Indiana Jones. Und er hat in den 80er Jahren eine Firma gegründet. Für Games eben auch, Lucas Arts. Und die hat eine ganze Reihe wegweisende Spiele rausgebracht. Eben das Maniac Mansion oder dann eins mit dem sehr speziellen Namen Zack McCracken. Mit so einem Detektiv. Und wer bis jetzt noch kein Aha-Erlebnis gehabt hat, sage ich jetzt vielleicht noch Monkey Island, so eine fünfteilige Serie, sehr bekannt
gegeben. Gut, du hast gesagt, wegweisende Spiel, warum?
Bei diesen Spielen war vor allem die Steuerung wegweisend gewesen. Der Ron Gilbert, das ist der Macher von diesen Games, eine Legende, Game-Entwickler-Legende, hat eine eigene Sprache entwickelt, so eine technische Plattform. Scum heisst die, das heisst Abschaum auf Deutsch. Also da sieht man schon ein bisschen den speziellen Humor, den der auch hat. Da merkt man dann auch in diesen Spielen von ihm. Und die Bedienung, die teilt den Bildschirm in drei Teile. Im einen Bereich haben wir eine Anzeige für das Aktionswort. Also dort steht zum Beispiel «Gang zu» oder «Red mit». Und dann haben wir einen anderen Bereich, wo das Inventar drin ist, zum Beispiel ein Schlüssel. Und im grossen Bereich ist dann der Spielbildschirm. Und das Revolutionäre war eben, dass man mit einem Klick zum Beispiel hätte Inventar und Aktion verbinden können. Also zum Beispiel den Schlüssel auf eine Tür legen. Und dem hat man dann gesagt «Point and Click». Und da hat eigentlich das ganze Genre prägt oder sogar rausgebracht, die «Point and Click Adventure». Die verdankt man so den Lucas Arts-Spiel, wo aus dieser Küche
kommt. Man merkt sich, du redest in der Vergangenheit. Was ist denn heute mit diesen LucasArts?
Ja, also Adventures haben generell nicht mehr so eine grosse Bedeutung im ganzen Game-Markt. Und LucasArts hat dann in den 90er Jahren vor allem noch Games zu den Star Wars-Filmen und Indiana Jones rausgebracht. Und letztes Jahr ist LucasArts gekauft worden von Disney. Und Anfang April jetzt ist bekannt worden, Disney macht LucasArts zu.
Also das wäre jetzt total Bad News für alle Gamer. Aber du hast mir gesagt, auf srf3.ch haben wir Links drauf, wo man also die Spiele auch auf modernsten Kompis
spielen kann. In so einem Emulator kann man die auf einem heutigen Computer spielen, das ist köstlich.
Genau. Also auf srf3.ch findet ihr die Links dazu für die alten Games, für euren Kompi. Und dort könnt ihr auch gerade anklicken, welches euer Lieblingsgame ist. Ganz, ganz grosse Adventure-Game-Fans, die sind jetzt gerade am Pause machen und am Abladen. Am Abladen von dem Spiel von LucasArts, wo man ja jetzt eben, wo es nicht mehr gibt, aber man neu auch auf den ganz aktuellen Kompis kann abladen. Die Links dazu auf srf3.ch. Das da haben wir vorhin gerade angespielt. Ist das eines deiner Lieblingsgames, Rito Widmer?
Schön, ja. Also einfach auch, wird dann fast trümmelig, oder, bei dieser Musik.
Ja, und wir landen tief in den 80er, oder? Tief in den 80er.
Es ist legendär. Ja, es ist nicht einmal so tief, aber es tönt natürlich schon sehr verstärkt. Es ist 1987, also eigentlich schon fast Ende 80er, ja, so hat es tönt. Und wegweisend war auch die Grafik von dem Maniac Mansion. Also, ich kann mich noch erinnern, wie wir so vorne dran gehockt sind am Computer und so gesagt haben, oh, das ist eine realistische Grafik. Aber wenn wir das heute natürlich anschauen.
Also, das ist das, was auf srf3.ch ist, oder?
Ja, oben auf dem Bild. Ja,
das ist realistisch gewesen.
Ja, das ist super realistisch, hat man gefunden, weil man hat so etwas noch nie gesehen. Da ist alles pünktelt und auch so ein bisschen ruckelig. Und heute ist jedes Handygame natürlich besser.
Wobei du hast vorhin gesagt, vor allem auch die innovative Steuerung ist schon aussergewöhnlich gewesen.
Die Point-and-Click-Steuerung, ja, da hat eigentlich so ein ganzes Genre lanciert und aber auch so Markenzeichen von diesen LucasArts Adventure sind auch gewesen, so die skurrilen Figuren, recht absurde Handlungen, zum Beispiel in dem Maniac Mansion, also was ja heisst durchgeknallte Villa. Dort ist, in dieser Villa ist Sandy drin, da ist die Freundin von einem der Spielhelden, von Dave, und Sandy ist entführt worden vom Dr. Fred Edison und der missbraucht sie für wissenschaftliche Experimente. Das ganze, die Villa steht aber unter einem bösen Einfluss Haus von so einem bösen Meteor außerirdisch. Und darum ist in dem Haus nichts normal und die Rettung ist schwierig. Oder dann das andere Adventure mit dem Zack McCracken. Der Spieler ist ein frustrierter Boulevard-Reporter, der einen ganz verrückten Traum hat, wo er eine Frau sieht, die er dann im realen Leben in einer Fernsehsendung sieht. Und ihm wird dann klar, dass er die Erde retten von Außerirdischen, weil sonst die Menschheit verdummt. Also, das sind schon Geschichten, wo ja, das macht doch Spass, dann so etwas
Wobei
zu spielen.
Am meisten Spass macht, glaube ich, die fünfteilige Serie Monkey Island. Einmal, man kann ja abstimmen auf srf3.ch, weil es euer Lieblingsgame ist. Und das führt mit rund einem Drittel von allen Stimmen. Schnell reinlassen, das klingt so. Das klingt wieder sehr fröhlich wie Ferien.
Wie viel, ja, darum führt es wahrscheinlich, dass es so eine angenehme Musik ist. Ja, da muss der Held, das ist so ein Jüngling, der muss Pirat werden. Und das ist so karibisch halt. Der muss dort Abenteuer dann bestehen, so humoristische Sachen. Und da, die das gespielt haben, erinnern sich natürlich an zum Beispiel die Beleidigungsgefecht oder die Voodoo-Zaubereien oder dann so einen Running Gag, den es im Spiel gegeben hat, so einen dreiköpfigen Aff. Und die Piraten natürlich, die wichtig reinschauen in den Bytes.
Welches Spiel von LucasArts euer Lieblingsspiel ist, das haben wir euch auf srf.ch unter digital gefragt diese Woche. Ihr habt dann abgestimmt und das Ergebnis ist also ziemlich klar. The Secret of Monkey Island hat klar am meisten Stimmen bekommen. Platz 2 dann für den mit den Peitschen und dem Hut, der Indiana Jones. Das ganze Ergebnis, das ist auf srf.ch unter digital.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Diese Woche hat uns der Donat Gie geschrieben. Ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig. Und er hat eine Frage zu Passwörter. Wir haben ja mal einen Vorschlag gegeben, dass, wie man gute Passwörter finden kann und dann noch so ein bisschen Methoden angegeben, dass man, wenn man viele verschiedene Dienste nutzt, dass man dort nicht überall muss ein anderes Passwort angeben und dann irgendwann den Überblick verliert. Nämlich, dass man so wie als Kern ein starkes Passwort nimmt und dann pro Dienst am Anfang oder am Schluss ein paar Buchstaben anhängt, die diese Webseite bezeichnet, zum Beispiel FA für Facebook oder TW für Twitter und vorne ein starkes, langes Passwort, das dann aber immer das Gleiche ist. Und er hat jetzt die Frage, ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein Passwort ändern muss, weil mein System zum Beispiel zwingt dazu, wie kann ich das jetzt machen, ohne dass ich die Regeln durchbreche? Luzi Müller ist jetzt bei mir, wo die Regeln aufgestellt hat, erklärt hat. Damals hast du da einen Tipp für das Problem?
Es ist ein unangenehmes Problem. Ich kenne es selber, weil ich arbeite eben nach dieser Regel. Ich habe wirklich ein starkes Passwort und mache die Änderungen hinten dran. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich irgendwo an einem Dienst habe, muss das Passwort ändern. Wenn jetzt der Donat flexibel ist im Kopf, dann kann es vielleicht so machen wie ich. Dass er nämlich, wenn es nur an ein, zwei Orten ist, dass er halt sagt, okay, dort nehme ich halt zwei andere Buchstaben aus dem Wort aus. Vielleicht die letzten zwei statt die ersten zwei. Wenn man das natürlich dann überall kreuz und quer von verändern und die Regeln so brechen, dann funktioniert das Prinzip irgendwann nicht mehr. Das ist klar.
Genau, wenn's nur an zwei, wieder notieren, oder?
Genau. Also. Wenn es nur an zwei, drei Orten ist, dann kann man das noch behalten. Also bei mir gelingt das. Ich habe, wie gesagt, auch so zwei, drei Ausnahmen an die Regeln brechen und das funktioniert.
Weil das wahrscheinlich auch die Seiten sind, die regelmäßig nutzt und so. Was ist denn mit dem Fall, wenn das Hauptpasswort, also das vor diesen zwei oder nach diesen zwei, drei Buchstaben, wenn das kompromittiert wird, also zum Beispiel, weil irgendwo Passwörter und Username geklaut werden,
also beim System. Wenn man das Gefühl hat, dass das nicht mehr sicher ist.
Ja, genau. Also
das wäre natürlich dann sicher der Moment, wo man sagt, jetzt muss man sich ein komplett neue Passwortreihen ausdenken, wo man wieder, man kann durchaus das Prinzip beibehalten, dass man sagt, man hat das Passwort Kern und dort dann so den Schluss dran variieren, aber den Kern muss man sich dann sicher neu überlegen, das ist klar.
Und das ist dann ein riesen Aufwand, weil man dann durch alle Seiten muss durchgehen und überall muss
Passwörter ändern. Und dann realisiert man mal, wie viele Accounts dass man überall noch hätte, wo man gar nicht gewusst hat.
Eine Wochenendeaufgabe. Okay, ich hoffe, das hat dem Donat einigermaßen geholfen. Wenn auch Ihre Frage oder eine Kritik oder einen Themenvorschlag habt für uns, dann schickt uns ein E-Mail auf digital@srf.ch oder über Facebook, dort könnt ihr uns auch anschreiben. Unsere Seite dort heisst SRF Digital und natürlich könnt ihr uns dort auch liken, wenn euch gefällt, was wir da treiben. Alle unsere Beiträge, die findet ihr immer auch auf srf.ch unter digital.
Über etwas haben wir jetzt aber glaube ich, noch nicht geschwätzt, Guido. Digital am Sonntag wäre noch offen.
Genau.
Unsere relativ neue, nicht ganz neue, aber immer noch relativ neue Rubrik im Internet mit interessanten, lesenswerten Artikeln aus dem Netz. Die hast du wieder geschrieben diese Woche. Was erwartet uns dort?
Eine Geschichte, die ich absolut faszinierend finde, geht um einen Doktorand, der ein Programm schreibt, das Games erfindet. Also eine künstliche Intelligenz, die selber Games schreibt. Mhm. Und wie er es genau macht und was so für Überlegungen dabei entstehen. Wie zum Beispiel, kann ein Programm überhaupt kreativ sein? Oder tut es immer nur die Regeln umsetzen, die einem der Programmierer sowieso gibt? Mhm. Das finde ich absolut einen faszinierenden Artikel. Und dann hat es so noch auf der etwas leichteren Seite einen Hinweis darauf, auf eine Geschichte, die Torrent Freak gemacht hat. Die haben nämlich geschaut, was für Torrents werden runtergeladen mit IP-Adressen im Vatikan. Also was wird aus dem Vatikan aus für Zeugs runtergeladen? Das ist eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte mit auch ein, zwei knackigen Funden, die sie da auftrieben haben.
Jetzt kann ich so etwas von anschauen.
Gut, also merci für eure Zeit soweit. Und bevor ich euch jetzt springen lasse, gibt es noch ein komplettes Interview von Luzi Müller mit dem Boris Blank von Yellow.
Boris Blank, du hast vor kurzem die App herausgegeben für ein Smartphone, das Yellowfire heisst. Etwas ist zwischen einer Audio-Workstation für einen Hosensack, einen Musiksequenzer, Zufallsmusikgenerator, ein Yellow-Projekt trotzdem irgendwo auch. Was war die Motivation, die App zu produzieren?
Also das geht eigentlich schon relativ weit zurück. Ich müsste ausholen bis in den Anfang von Yellow, als ich noch mittels Tonbänder, also Magnettonbänder, Viertelzoll-Bänder verschnipselt habe und die dann quasi in gleicher Länge, jeweils in Abstand, wieder zusammengeschnitten habe. Und das hat dann irrsinnige Rhythmen gegeben und hat dann auch Loops gemacht damit. Das heisst, das war eine 2-3 Meter lange Schlaufe, die man dann mit irgendwelchen Bleistift irgendwie angehebt hat und die Tonköpfe rein quasi marschieren lassen hat. Und dort damals hat schon ähnliche Geräusche gegeben. Nur hat das natürlich wahnsinnig viel mehr Aufwand bedeutet. Und da ist letztes Jahr vor der Weihnacht ein guter Bekannter von mir, ein Håkan Littbo, der im schwedischen Radio eine wöchentliche Sendung über elektronische Musik hat auf Zürich und hat Yellow geinterviewt. Und wir sind zusammen dann gut zu Nacht essen, da war der Dieter dann nicht mehr dabei gewesen, weil er etwas anderes vorhatte. Und man hat dann über dieses und jenes geredet, was einem gerade so in den Sinn kommt, was wäre gut in Zukunft quasi als elektronische Musik stützen zu haben. Und ich habe ihm gesagt, ich fände es super, wenn da ein Step-Sequencer, also ausgehend jetzt von einem 16-Step-Sequencer, quasi auf jeder einzelnen Note einen Effekt könnte platziert werden, und zwar auf jeder Note einen anderen. Und dass das quasi nicht nur die Filter, wo man kann quasi regeln, sondern eben auf jeder Note einen Effekt platzieren. Und er hat gesagt, er kenne da einen sehr genialen Programmierer in Schweden, der heisst Jonathan Liljedahl, und der hat sich sehr angesprochen gefühlt. Man hat dann auch schon in diesem Restaurant quasi Skizzen gemacht von einer möglichen Plattform, wie das könnte aussehen auf dem Device oder eben auf dem iPhone oder auf dem iPad. Und nach 2 Wochen sind schon die ersten Vorschläge gekommen und dann die ersten Beta-Versionen vielleicht 3 Monate später.
Also eigentlich hast du mit dem dir die Möglichkeiten geschaffen, die du vor vielen Jahren gerne gehabt hast, wahrscheinlich, oder? Hast du ein Stück weit die App auch für dich selber gebaut, nach für deine eigenen Bedürfnisse?
Sicher ist für mich, wie soll ich sagen, eine Praxis oder eine Art, wie ich jetzt das Werkzeug einsetze, eben auch als wirkliches Tool, wo ich musiziere. Es werden auch auf der nächsten Yellow-Platte, die hoffentlich fertig wird bis Ende Oktober von diesem Jahr, werden sicher 6-7 Stück drauf sein, wo das Plakative quasi von dieser App dann widerspiegelt.
Aber die ursprüngliche Idee ist natürlich schon, das nicht für App für Yellow zu machen, sondern das der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen als Werkzeug. Jetzt kommt ja bereits nach sehr kurzer Zeit kommen Sachen retour, kommen Musiktracks, Remixes von den Menschen, die das brauchen. Was ist das für ein Gefühl, jetzt so schnell die Reaktionen zu bekommen, dass die Musik zurückzubekommen?
Dass es so schnell geht, hätte ich an sich nicht gedacht. Wir haben also tatsächlich weltweit extrem gute Reviews und es überwältigt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen. Es ist so, dass das Gefühl, wie der der Zauberlehrling, der am Schluss das Wasser nicht mehr abstellen kann. Es ist, im Moment haben wir so eine Zusprache von dem, oder Zuneigung von der, über das App, wirklich, wo zum Teil extrem originelle Sachen kommen. Und ich muss zu dem vielleicht auch noch sagen, dass das der Vorteil von dem App ist, dass eigentlich jeder über in Singapur oder über in Brasilien oder in Zürich etwas aufnimmt. Selbst wenn man sagt, nimm du deine Schritte auf, wo immer du die machst, die Schritte, es tönt jedes Mal anders. Das heisst, dass die Individualität, wo das App quasi zulässt, ist, finde ich jetzt für mein Gefühl eigentlich speziell.
Mhm. Gerade vor wenigen Tagen war Elia Rediger da im Virusstudio. Das ist einer von der Band Bianca Story. Und hat performt mit seiner Gitarre und seiner Stimme im Virusstudio live. Und er hat die Yellowfire-App dabei gehabt und hat schnell ein Beat bastelt, wo er sich von dem hat begleiten
lassen. Tatsächlich, mhm. Ja.
Was findest du, wenn du so etwas hörst?
Ja, es ehrt mich natürlich, dass die Leute das ernst nehmen und das als eigentlich Spielzeuge eben auch letztlich ein bisschen verwenden. Das soll ja nicht ernsthaft gebraucht werden. Es soll Menschen anregen, ihre Fantasie und Innovation quasi unmittelbar umzusetzen, ohne dass sie grosse akademische Übungen machen müssen, bis zu dem Ziel kommen. Und das ist natürlich super.
Schön. Bei der Musik ist ja eigentlich so, irgendwann einmal in den 80er Jahren ist das Medium-Video dazugekommen, wo enorm viel neue Ausdrucksmöglichkeiten gegeben hat, oder? Wo die Musik auch auf eine neue Ebene hat, interagieren mit neuen Medien. Und jetzt eigentlich könnte man sagen, kommt hier nochmal eine komplett neue Dimension dazu.
Das ehrt mich natürlich einerseits, andererseits kann ich mir das gar nicht vorstellen oder haben wir es nicht können vorstellen, als wir das zusammen kreiert haben, dass das tatsächlich einige Dimensionen erreichen. Also das ist wiederum der Zauberlehrling, der möglicherweise gar nicht weiss, was er da gemacht hat oder angestellt hat.
Es gibt ja auch andere Beispiele. Björk hat ja auch ein interaktives Album rausgegeben für das Handy oder für das iPad. Wu-Tang Clan, Kraftwerk und so. Was ich dort interessant finde, ist die Art, die Menge von der Interaktion, die man am Benutzer überlässt, die ist immer sehr unterschiedlich. Oder bei der Björk ist es sehr ein geführtes Erlebnis. Oder man kann dort zwar ein bisschen die Kamerasicht wählen, sind ja quasi interaktive Videos. Und bei euch ist gerade das andere Beispiel, ihr habt extrem, oder bei dir, bei deiner App, muss ich sagen, extrem viel Interaktion ermöglicht, der Benutzer von dieser App. Ist das ein ganz bewusster Entscheid gewesen, dass das richtig als Tummelfeld, als Werkzeug möglichst nicht einzuschränken?
Ich glaube, dass das schon das erste Mal, wenn man das so darf sagen, vielleicht der Egoismus von mir im Vordergrund gestanden hat, dass ich das als ein Werkzeug benutze, um möglichst schnell eigentlich zu einem Ziel zu kommen, wo, wie ich am Anfang gesagt habe, mit diesen Tonband-Schnipsel damals war das sehr umständlich gewesen. Das heisst, da hast du 3 Stunden, vielleicht einen ganzen Tag gebraucht, bis du dann das gehabt hast. Es ist dann schon auch rhythmisch gekommen und hast auch das Tempo mit der Bandgeschwindigkeit ein bisschen justieren können. Aber so schnell, wie ich jetzt zu dem Ziel komme und eben vor allem auch die Mannigfaltigkeit von Sounds, die ich da kann, aufnehmen und dann in dem Tool auf eine so eine schnelle Art bewirtschaften, das ist schon eigentlich auf meinem Mist gewachsen, in dem Sinn, dass ich es brauchen konnte. Wenn das andere brauchen und das mögen, ist das natürlich super. Ich habe dann auch ja, die Leute, die jetzt da mit Gästen drauf sind, der Carl Craig, der sehr mühsam war, zum Teil zum Erreichen, gefragt, ob sie würden ein Gaststück da auf dem App, wie damals Hands on Yellow, dass die da quasi auch einen Track mitliefern, angefragt. Und man sieht auch, wenn man die, ich weiß nicht, etwa 12, 13 Gastmusiker darauf gehört, jeder hat etwas völlig anderes gemacht damit. Und am Anfang war das ein bisschen zaghaft gewesen und gesagt, ja, sie wissen nicht genau. Und ein bisschen Berührungsängste gehabt. Und am Schluss sind sie gekommen und gesagt, hey, this is unbelievable. Und wie auch immer. Also.
Ist das auch etwas, was du dir erhoffst, dass du quasi von den Erfahrungen von den anderen Leuten profitieren kannst, die mit deiner App jetzt Musik machen, dass du denkst, wow, der hat das irgendwie auch noch clever angewendet, dass du auch, wie du, von all deinen Erfahrungen kannst profitieren. Was versprichst du überhaupt davon, dass so viele Leute jetzt mit dem Werkzeug unterwegs sind?
Ich glaube schon, dass das auch eine Social Media Plattform, wie man dem so schön sagt, heute kann werden. Es ist auch schon eingerichtet. Man kann also auf Soundcloud oder auf der Seite yellowfire.com kann man seine Sounds einschicken. Man kann dort kommunizieren. Man kann sich gegenseitig die Sounds zuschicken. Man kann auch ein Wave-File, wenn das 16-Bit Wave Datei möglichst mono ist, kann man sich die zuschicken. Wenn es nicht länger als 16 Sekunden sind, kann man die sehr schnell dann integrieren und selber etwas daraus machen und einen Kollegen zurückschicken. Und das ist jedes Mal dann völlig etwas anderes.
Mhm. Noch eine Frage zum Contest, den wir am Laufen haben, zum Wettbewerb bis Ende Juni. Nein.
Ende Juni, so viel ich weiß.
Ja. Der Gewinner darf einen Tag mit dir verbringen in Zürich. Mhm. Yellow Firing the City. Kannst du schon verraten, was da damit gemeint ist? Oder ist das
überraschend? Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ja ich das Ganze jetzt in einer Partnerschaft mit Electronic Beats, einer Tochtergesellschaft von der Deutschen Telekom, in Kooperation zusammen jetzt so ein bisschen in die Welt gestellt habe. Und die haben diese Idee gehabt. Zuerst haben wir gefunden, es wäre lustig, einen Tag auf dem Mond mit mir zusammen, aber das wäre zu teuer gekommen. Also haben sich da auf einen Tag im Studio von dem Boris Blank und es wird dann wahrscheinlich auch ein Film gemacht und das drum und dran so gefilmt.
Und ihr macht zusammen einen Track, du und der Gewinner vom Wettbewerb.
Ich finde, das ist die Voraussetzung, ja.
Super. Nochmal zu dem, wir haben es vorher schon angesprochen, Video als neue Dimension zur Musik. Jetzt kommen interaktive Möglichkeiten, sei es auf dem Web oder jetzt in dem Fall auf einer App. Ist denn das eher als jetzt zum Beispiel als Ergänzung zu verstehen zu einem Album? Oder ist es etwas, die Art von Interaktion, wo vielleicht auch das Konzept Album überflüssig macht irgendwann einmal?
Das weiss ich nicht. Die Idee ist auch, das ist einmal eine App, wo man einfach gesagt hat, natürlich gibt es immer noch Optionen, wo man das erweitern könnte. Die sind auch schon geplant. Aber man hat dann irgendwann gefunden, man lässt es jetzt so los. Das heisst, ohne einen MIDI oder einen Audiobus, wo in der nächsten Version, das wird ein Yellowfire Pro geben wahrscheinlich, wo dann das Ganze auch freie Sampling-Transponierung möglich sein. Das heisst, dass nicht nur Oktaven, sondern auch Halbtöne kann schrittweise eingestellt werden quasi. Und jene Features, die da mehr dazukommen, werden dann stattfinden. Aber ich glaube, dann müssen wir sagen, wenn das komplett ist, dann kann man davon reden, dann kann man einen LP aufnehmen. Und zwar in einer sehr guten Qualität. Man kann auch dann einen Track, der vorgesehen ist, wo dann wirklich Gesangsstimmen aufgenommen werden können, mit diesen Effektspuren, die man dann verwenden kann, denke ich, da kann man sehr originelle LP aufnehmen.
Aber man könnte auch ein LP rausgeben, so, oder? In interaktiver Form.
Ich denke schon, ja. Ja, klar. Ich bin mich natürlich noch gewöhnt, dass man physische Tonträger rausgibt, aber mittlerweile ist das so en vogue, dass man das natürlich kann auch virtuell lancieren kann.
Ja. Vielleicht zum Schluss noch das Spannende, finde ich selber, und das ist, glaube ich, auch in eurem Sinn, dass natürlich durch das die App so mobil ist, dass man sich auch einen Ort begibt, wo es anders tönt, oder dass man die Töne kann einfangen und dann die gerade verwenden. Hast du für dich auch spezielle Orte herausgefunden, wo die App speziell gut funktioniert?
Also ich muss sagen, dass ich ja das eigentlich seit der ersten Beta-Version, jetzt sind wir bei der 10., also bei 1.0 angelangt, habe ich das App überall mitgenommen. Ich habe meine Familie genervt, in den Ferien sogar. Und heute ist es an sich, wenn ich das noch kurz sagen darf, schon umgekehrt, dass sie jetzt dahinter gekommen sind und das auch runtergeladen haben. Und jetzt werde ich ein bisschen genervt. Ich habe sicher Sounds aufgenommen, gerade in Venedig, wo ich das letzte Jahr war, bin ich in einer Kirche, die nicht mehr gebraucht wird, weil dort schlicht einfach nicht mehr gebetet wird. Scheinbar bin ich gelaufen und da sind Bretter am Boden rumgelegen und Staub. Aber die Akustik in dieser Kirche war so faszinierend, dass wenn man dort einen Pfiff oder einen Fingersnipp oder irgendetwas gemacht hat, hat das wirklich einen unglaublichen akustischen Raum gezeigt, das habe ich immer noch irgendwo aufgenommen und werde das demnächst dann eben auch als Wave-File überspielen und mit dem etwas machen. Lustig ist auch, wenn ich in meinem Studio habe ich so Böcke außerhalb vom Studio, ist so ein Gang, der sehr akustisch auch sehr interessant ist. Wenn man dort läuft mit Schuhen, die ein bisschen Resonanz erzeugen, dann kann man dort die verrücktesten Sachen machen. Das heisst, man kann dann die Schritte, wie man sie aufnimmt, eben so abspielen, wie sie aufgenommen sind. Und dann kann man mit dem Zufallsgenerator, der ja drin ist, anfangen zu arbeiten. Und am Schluss klingt das wie einer, der stepptanzt. Also ganz verrückt.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.